So, das hier ist Folge 205, die ich aufnehme, direkt am nächsten Tag nach der letzten. Also. Und, liebes Publikum, lasst uns hier ein Interview durchführen. Die Presse ist mir auf den Fersen. Versetzen wir uns in diese imaginative Situation. Wir haben hier einen Kreativgeist und geistigen Produzenten am Werke. Auf der einen Seite, und er wird verfolgt von der Presse oder eben den Klatschmedien. Also dieser Charakter nennt sich eben Herr Robes. Herr Robes, wir von der Presse sind sehr interessiert an Ihnen. Sie haben den Biss, keine Frage. Wir bewundern Sie um Ihre griffigen, bissigen Texte. Und in diesen Texten geht es ja meistens um die Wollust und die Erotik und welche Empfindung sie ergreifen, sobald sie so einen schönen Körper sehen, der sie irgendwie in Wollust aufgehen lässt. Wir also von der Presse haben uns gedacht, Herr Robes, wir wollen etwas rauskriegen von ihrem Intimleben, von ihrem intimen Leben. Und einfach um ihre Schriften noch besser zu verstehen und zu sekundieren. Und ich glaube, es ist auch die Verantwortung dem Publikum gegenüber. Das Publikum erwartet und will das und ist einfach neugierig auf sie und ihre ganz privaten Geschichten, Herr Robes, die sie niemandem sonst nicht mal in ihrer Literatur mitteilen würden. Und dazu sind wir also da, heute von der Presse. Nun ja, das schmeichelt mir, das freut mich, möchte ich Ihnen sagen, meine verehrten Damen und Herren von der Presse. Ich kann Ihnen aber über das Schriftliche hinausgehend keinerlei Auskünfte über mein Intimleben geben. Und überhaupt ist das ja auch eine generalistische Frage. Warum sollten Sie es nötig haben, zu meinem Fenster reinzusperren? Diese Frage äußerte ich ja schon mal auf literarische Weise. Schauen Sie sich doch lieber bei sich selber an, Herr Journalist oder Frau Journalistin, und schauen Sie an sich selbst herab, und körperlich sowohl als auch psychisch, und schauen Sie mal, was da für Wünsche und Begierden herabhängen. Und dann werden Sie vielleicht davon abkommen, immer die Nase nur in solche Privatangelegenheiten zu stecken und gleichsam sich als Schnüffel- oder Spürhund hier zu betätigen. Das ist ja wirklich eine unseriöse, unrespektable Form des Gelderwerbs. Ja, mit Verlaub. Also, aber Herr Robes, wir von der Presse, wir möchten Ihnen doch nur helfen, noch berühmter zu werden. Was glauben Sie? Ja, auf der Welt laufen. Ich weiß, das ist Ihnen geläufig und das hatten Sie auch schon in einem letzten Interview erwähnt, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen. Da laufen unzählige Kriege und Krisen und alles ist schlimm auf der Welt und keiner weiß das besser als Sie, Herr Robes. Aber um was dagegen zu tun, da müssten Sie halt auch mal berühmt werden und dazu aufsteigen zu diesem Ruhm. Mit Ruhm kommt Einfluss, kommt Macht und da können Sie dann wirklich die Schalthebel eben anders stellen, so wie es Ihnen vorschwebt, eben auf kommunistische Weise oder wie auch immer, Herr Robes. Aber Sie müssten da das sich halt erstmal trauen, ja? Und berühmt wird man aber nicht, ohne dass man auch ein bisschen die Privatangelegenheiten ins Licht der Öffentlichkeit zerrt, ja? Und es ist nur zu Ihrem Besten sowie zum Besten der Welt, ja genau, warum? Das ist doch, warum sollte es da etwas Persönliches, Privates geben? Ist doch alles generalistisch, wie Sie sagen. Also dann können Sie uns auch alles eröffnen. Und mich würde einfach interessieren jetzt. Sie schreiben da so viel über die Vulven und Penisse und dieses rosarote Fleisch in Ihren Gedichten oder lesen vor in Ihren Podcasts die Vulva und so. Girl from China. Oder, ja. Wie Sie da gestern vorlasen. Das verwirrt uns als Hörer und versetzt uns in Aufregung. Und ich möchte Ihnen einfach nur sagen, wenn Sie mir jetzt darüber hinaus noch den Schlüssel zu ihrem Privatleben liefern würden. Und damit wir als Publikum verstehen könnten, inwiefern oder auf welche Weise sich diese literarischen Ergüsse zusammensetzen mit den privaten Betätigungen dieses Privatmenschen, dann würde das sicherlich für ein unerhörtes Leseerlebnis und ein ganz neues Verständnis ihrer Schriften sorgen. Also, Herr Rubis, seien wir ehrlich. Ihnen besorgt es niemand. Ja, wir wissen ja aus Ihren Videos auf Instagram und so, dass Sie sich getrennt haben von Ihrer letzten Freundin und dass Sie jetzt eben auch so schüchtern sind. Und davon gehen wir also mal aus. Sie sind Single, das müssen Sie auch nicht kommentieren, sondern aufgrund Ihrer Schüchternheit und so weiter, die Sie beschreiben, schlussfolgern wir als Presse das einfach mal, ja? Aber was mich interessieren würde, ist doch eben Ihre Gedanken, ja klar, in Ihren Gedanken, da geht es doch bestimmt zur Sache. Sie stellen sich doch bestimmt allerlei vor und denken sich, oh, diese oder jene Person und dass sie da nie zum Zug kommen. Gut, das weiß man ja aus Ihren englischen Podcasts vor allem, was sie da geritten hat, das, was sie da veranstaltet haben, das ist ja... ja, famos, möchte man sagen, einerseits aus Unterhaltungssicht, andererseits auch sehr bedenklich und natürlich ein gefundenes Fressen für die Hobbypsychologen. Aber um sich gegen diese Kritiker zu wehren, wollen wir Ihnen ja helfen, Herr Rubis. Also, also, was geht denn jetzt ab in Ihren Gedanken? Mit wem stellen Sie sich denn was genau jetzt genau vor? Und wie ist das nochmal, Herr Rubis? Bitte sagen Sie es uns und bitte, dann sehen wir weiter. Und das wird sicherlich auch Sie beflügeln und ja, einfach Ihnen zugutekommen. Wie Sie immer sagen, Sie wollen die Leute dazu anleiten, zu lieben. Also, machen Sie es doch mal vor und sagen Sie ganz frei heraus, was Sie so beschäftigt und woran Sie so denken, wenn Sie an die Liebe denken oder... also Ihre momentanen Sehnsüchte und romantischen Fantasien sind. Ja, liebe Fragesteller, bitte haltet euch im Zaum. Ja, keine so langen Fragen. Hier herrsche immer noch ich. Und im Übrigen habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Also ich verwehre mich, ich schütze mich gegen diese Anmaßungen der Presse. Und ich verstehe, die Ökonomie, nun gut, das sind ökonomische Sachzwänge, die obwalten und damit obsiegt nun mal ein ums andere Mal die Idiotie dieser Presseorgane, ja? Und die zerren das Privatleben. Vorhin erst war ich im Supermarkt und da liegen ja immer diese Heftchen aus, einerseits Tageszeitung, absurd, mit ihren absurden Meldungen, aber dann auch diese Klatsch- und Tratsch-Heftchen. Und da ist auffallend häufig von Florian Silbereisen die Rede, dass ich denke, wow, kann eine einzige Person so interessant sein überhaupt, dass er unzählige Heftchen füllt und diese Heftchen kommen ja wöchentlich raus und kann eine Person so viele Geschichten generieren? Also anscheinend lesen es die Leute gerne. Aber dann, muss man sich eben auch fragen, was macht das mit diesen Leuten, die da auf der anderen Seite sitzen, die da so betrachtet werden, wie eben dieser Florian Silbereisen. Und was macht das mit einem überhaupt, sein eigenes Bild zu sehen? Das habe ich ja selber gemerkt, auf Instagram, da hochgeladen, auf ein Video zu sehen oder auch nur auf abgedruckt zu sehen, ebenso wie in dieser Zeitschrift. Das macht ja was mit einem, meine ich nur. Das meine ich eben. Das macht was mit einem. Und das ist nicht gut. Also man lebt dann nur noch gegen diese anderen an oder stellt sich vor, dieses Glück, das man genießt, das ist jetzt das Glück, das gleichsam die anderen sehen, durch diese Medien hindurch bespiegeln sie mich. Es ist wirklich wahr. Aber das ist so traurig, nichts ist je wahr. Auch die Liebe nicht, sondern kann nur gelebt werden, solange sie eine Täuschung ist. Und gerade diese Täuschung machen diese Medien kaputt mit ihrem Fetisch des absolut realen und absolut wirklichen, realistischen, das abgebildet wird und alles aufgespürt, journalistisch aufgedröselt, ja. Ich verwehre mich einfach dagegen. Das ist ja wohl die Höhe. Also das ist wirklich eine Schande, was in diesem liberalen Lande vor sich geht und das alles gedruckt und gesagt werden darf. Und, ich komme damit nicht klar. So, und ich möchte nur sagen, als ich in der Schule war damals, in Argentinien und in der Oberstufe, also, und die ganzen unreifen Jugendlichen da, natürlich die grüllen und machen da so Scherze und natürlich die Jungs lauter als die Mädchen, aber irgendwie, ja, sind ja doch alle dabei und alle machen mit, nur ich eben so still und zurückgezogen. Und ich denke mir dann, naja, was würde ich jetzt gern schreiben? Schon damals schrieb ich ja. Und es gab sogar eine Person, die ich liebte oder in die ich mich verliebte, aber nur imaginär, und hätte einfach gedacht, könnte ich einfach irgendetwas schreiben, um ihr das zu schenken und ihr zu genügen und zu beweisen, dass ich dieser Mensch bin, der ihr genügen und sie lieben kann. Dann wäre das alles, was ich je machen wollte, und diese Arbeit die schönste. Aber es kommt eben nie so weit. Jedenfalls, meine Schreibversuche damals, die kulminierten noch nicht auf solchen Höhen und zu solchen extensiven Längen wie jetzt heute. Und warum? Weil ich damals eben noch im Unklaren mich befand über diese Trennlinie zwischen Öffentlichem und Privatem. Denn man denkt immer, man müsste eine wunderweiß was ziselierte, geistreiche, espritvolle, gewitzte, handlungstechnisch ausstaffierte mit allerlei Handlungsbögen, so eine wahnsinnig fabelhafte Erzählung müsste man konstruieren. Aber das muss man doch gar nicht. Es reicht doch auch einfach so zu schreiben. Und das verstand ich damals eben noch nicht. Beziehungsweise es dämmerte mir erst so, aber es reichte noch nicht ganz. Und wenn jetzt diese anderen Jungs da in der Klasse da einfach rumgrüllen und irgendwas immer mit diesem sexuellen Unterton und immer dieses Conchas, Ipichas, Penis und Vulven eben auf Spanisch. Und da denke ich einfach irgendwo, ja, also ich als geistiger Arbeiter, als Schriftsteller, ich bin doch auch gar nicht so verschieden, beziehungsweise eigentlich ganz gleich wie diese Jungs und auch wie die Mädchen, nur halt gut, biologisch doch ein bisschen unterschiedlich, aber in diesem Begehren und dass man einfach nur dieses Verlangen hat und einfach nur daran denken kann und an gar nichts anderes auch in dieser Schulstunde, obwohl ich ja ein geistiger Mensch bin und mich gern in die Werke der großen Philosophen und Schriftsteller vergrabe auch, aber trotzdem, wenn man in so einer Klasse sitzt und es ist heiß oder die Mädchen haben so kurze Röcke an, wie da es eben Tradition ist, in Argentinien mit den Schuluniformen, mit diesen Röckchen, also da will man sich ja auch nicht mehr aufs Geistige konzentrieren, sondern da ist wirklich nur dieses eine präsent oder jedenfalls immer wiederkehrend dieses Triebhafte. Und da denke ich mir dann, ich will doch auch so, also einfach nur ehrlich sein in diesem Sinne. Und deshalb, ich will eigentlich wie diese anderen Jungs sein oder diese Personen, die eben leider meistens männlichen, die so vulgär daherreden. Aber so will ich sein, aber das jetzt nicht direkt äußern im gesprochenen, verbalen, aber eben im schriftlichen. Und deshalb ist es aber auch wichtig, da so keine fein ziselierte Handlung und so, sondern einfach das Äußern mit dem rosaroten Fleisch und so die Vulva, die mich verschlingt oder die mich anzieht und nicht mehr loslässt. Oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, was ich da alles schreibe und so in meinen Gedichten und Romanen. Also so will ich einfach schreiben, um auf der Ebene ehrlich zu sein und zu sagen, ich weiß auch gar nichts, ich bin auch gar nicht so geistreich und mir fällt auch nichts Besseres ein, als was sowieso allen anderen auch einfällt. Also ja. Und damit habe ich, glaube ich, eine ausreichende Erklärung geliefert, denn als Literator wird man immer so angesehen und vor allem von den Frauen. Das ist ja das Problem dieser sexistischen Welt, dass die Männer eben eher zum Handeln berufen sind, auch im Liberalen, vor allem eben da persistiert diese ungute Rollenverteilung. Aber zum Handeln berufen, ja. Und wenn ich dann handle als Mann und zum Beispiel schreibe, dann würde ja eine Frau das wahrnehmen können und denken, wow, was für ein geistreicher Mensch und was der da alles aufschreiben kann. Ich will einfach nur seine Frau sein und einfach nur ihn lieben, hoffentlich. Aber nein, sage ich euch, liebe Frauen, denkt doch bitte nicht so, sondern denkt doch daran, dass ich nur ein Mann bin wie alle anderen auch und dass die anderen auch Sex brauchen, ja, und sie können es halt nicht so äußern, weil ich habe mich lange herangebildet, ich hatte ja lange keinen Sex, aber das staut sich alles auf und ist auch eine Art Ersparnis, Ansparung, die man dann sublimiert. Und deshalb bin ich heute in der Lage, das alles so auszudrücken. Aber ich kann so viel schreiben, aber ich kann doch gar nicht mit so vielen Frauen Sex haben, wie alles, was ich da andeute in meinen Schriften. Ne? Das wäre doch real gar nicht auslebbar. Also bitte, liebe Frauen, vergegenwärtigt euch das auch. Und liebes allgemeines Publikum, Frauen und Männer, alle möglichen Zuhörenden oder Lesenden, kann ich nur auffordern, sich zu vergegenwärtigen, dass kein Mensch hier so besonders sein kann, sondern wir alle irgendwie auf der Ebene gleich sind und dass ja auch was Gutes ist und wir diese Gleichheit bekräftigen und weiter erforschen sollten. Aber diese Gleichheit erforschen, das heißt eben im Sex sich berühren und betasten. Und das ist auch was Traumatisches, was worüber es leichter fällt, einfach nur so daherzureden wie hier bei mir, als es wirklich zu tun und schon einen anderen anzublicken, erfordert unglaublich viel Mut, stelle ich immer wieder fest. Es ist gar nicht so einfach, die Augen dahin zu wenden, wo man denkt, da müssten sie jetzt eigentlich hingewendet werden. Und an dieser Stelle will ich aber sagen, ja, das, also ich enthülle hier schon wieder zu viel. Bitte, liebe Presse, ja, machen Sie weiter mit Ihrer nächsten Frage. Gerne auch wieder etwas länger. Ja, ich muss mich mal kurz hier ausruhen. Nun gut, Herr Robes, dann versuchen wir es nochmal anders. Auf die harte Tour, ja? Wir sind ja bereits informiert darüber, dass Sie sich damals in diese Person verliebten, wie Sie gerade nochmal erwähnten. Über Ihre Podcasts nämlich ist davon ja schon die Rede. In Ihren spanischen Podcasts, aber auch in den deutschen. Aber jedenfalls diese spanischen Folgen, die so liebesgeladen sind und sich auf diese Person, diese ehemalige Mitschülerin richten. Ja, Herr Robes, wir können Ihnen nur sagen, dass wir das einerseits galant und romantisch finden, aber andererseits ja auch zweifelhaft. Ne? Aber der Punkt ist ja dieser, Herr Robes. Wir sind bestens informiert. Wir haben alle Ihre Podcasts durchgehört. Und vor allem aber haben wir da darin den Anklang gehört, dass Sie immer noch dran denken, diese Person sei zu erreichen, obwohl das doch ganz unmöglich ist, Herr Robes. Und jeder, der realistisch gesinnt wäre, würde das einsehen. Und obwohl sie auf der anderen Seite des Atlantiks ist, könnten sie da immer noch hinreichen oder hinfliegen. Und ja, aber Herr Robes, also sagen wir es ganz klar, das sind irreale Spinnereien, vor allem, dass sie es nicht mal wahr machen, ja. Wenn sie es wenigstens versuchen würden, dahin zu fliegen und sie zu finden, okay, dann kann man sagen, das ist ja eine romantische Geschichte, aber für sie bleibt das alles so in der illusionären Sphäre und das ist so schandhaft, möchte ich Ihnen entgegenschleudern, Herr Robes, ja. Sie halten sie da auf Distanz, diese Cassiopeia, wie sie sie da nannten in ihren Instagram-Videos, ja. Sie denken an sie zurück und denken, das ist so die ideale Frau für mich, ach ja, wie schön und ja, das war halt so und damals, in der Jugend. Und, aber sie haben nicht den Mumm, Herr Robes. Wenn sie es denn wenigstens ja, packen würden und sagen würden, komm mit Sack und packt sich dahin und versucht sie aufzuspüren und so. Aber das tun sie ja nicht. Sie wissen doch, Herr Robes, es würde dem nichts im Wege stehen, dieser Liebesgeschichte. Denn, ja, so schön wie sie reden und so, sie könnten doch jeden und jede verführen. Sagen wir es ganz offen. Also, sobald sie einfach diese Entscheidung treffen würden, werden ihnen da alle Türen offen stehen. Und die arme Cassiopeias einfach offen stehen für eine Umarmung und für was auch immer sich dann weiter ergeben könnte in Zukunft. Und das wäre eben zu tun, Herr Robes. Ja, einen Moment mal. Hier möchte ich gleich einhaken in dieser Frage. Also ja, das ist durchaus richtig, an diese Person dachte ich und aber das ist ja auch alles künstlerisch und erwähnte sie in verschiedenen Schriften, zum Beispiel im Budget, was ich glaube mal vorlas, von einer Rotschöpfin und ja, die, eine Person mit rotem Haar oder so, Rotschöpfin, meine Schöpferin oder ja, so sagt Kulinskow da. Und das ist ja aber alles fabuliert und rein fiktiv, ne, für Kulinskow. Und ja, da verarbeite ich auch Sachen aus meinem eigenen Leben, aber Herrgott, also ich sage Ihnen, verdammte Presse, sage ich einfach, ich habe den Biss, ja. Ich weiß, wie es zugeht in der Liebe. Und das ist nicht so einfach. Die Liebe, die ist nicht dieses große, selige Idyll, was sich die Leute drunter vorstellen. Die Leute sind einfach dumm. Und sie verdrängen das, wie traumatisch die Liebe eigentlich ist, und es sie zu suchen Und deshalb sperren sie sich ein in diesen monogamen Beziehungen und sagen, oh je, nie mehr dran denken, dass die Liebe eigentlich so schlimm ist, aber jetzt muss ich sie ja nicht mehr erleben, sondern nur noch dieses Monogame, was halt ja so eine Art sedierte, anästhesierte, tote Liebe ist. Aber okay. Nun weiter im Text. Also ja, das ist ein Zittern, wie gesagt, die andere Person, das haben sie schön gesagt, glaube ich, oder was ich, oder was sie sagten, die andere Haut zu berühren, das ist nochmal was ganz anderes. Das geht nicht so leicht von der Hand, wie einfach mal so drüber reden, also drüber streicheln, das ist schon, das fühlt sich zwar ganz gut an, aber auch nur dran zu denken oder dran zurückzudenken oder vorauszudenken, das ist alles nicht so einfach und so, und da, das entzieht einem gleichsam den Boden unter den Füßen, aber okay, ich möchte Ihnen nur sagen, bezüglich Cassiopeia fühle ich mich vollstens befähigt, einfach zu sagen, ja gut, mag ja sein, dass es da eine reale Person gab, aber mittlerweile ist doch alles fiktionalisiert und verwertet. Und für gegenüber Cassiopeia wird es mir ja leid tut in dem Sinne, dass ich sie damit verwurste und ich wollte doch sie also damals eigentlich einfach nur lieben und nicht einfach nur Literatur aus all dem machen. Aber ja, ich kann auch nur sagen, als Persönlichkeit bin ich eben auch noch in gewisser Weise unreif und kann mir das auch zugestehen, zu sagen, mein Gott, dann warten wir doch einfach mal ab, lassen wir das sich weiterentwickeln, dieses fiktive Werk, und mal schauen in der Realität mit dieser oder jener realen Person, gerade eben mit dieser einen, ob da was gehen könnte in Zukunft. Das ist ja mal dahingestellt, aber ich für mich habe jedenfalls, bin da rein gewissens, einfach indem ich mir sage, ich bin langsam und entwickle mich langsam und setze langsam einen Schritt von anderen. Und wer weiß, was das richtige Tempo in der Liebe ist. Ist es richtig, Jahre oder Jahrzehnte lang zu warten, bevor man den nächsten Schritt macht, den ersten, zweiten, dritten und so weiter? Und das war jetzt schon ein Schritt, was ich da machte mit meinem Podcast, aber ich rang mich noch nicht ganz dazu durch, sie zu kontaktieren oder ihren Link zu schicken, weil man muss auch vorsichtig sein. Ja, das könnte schon in Richtung Stalking gehen, aber über diese Bedenken sollen mich jetzt nicht, ich glaube, soll mich nicht beschweren, zumindest in dieser Hinsicht. Also ich bin da recht zuversichtlich, dass sie das nicht so negativ aufnehmen würde, wie manch andere Person in meiner Vergangenheit, in der ich mich eben arg täuschte und die sich als nicht so vertrauenswürdig entpuppte. Aber also so weit drang ich mich halt noch nicht durch und ich sag Ihnen aber, für mich fühlt sich so an, ja klar, in diesem bourgeoisen Regime, da muss alles zack, zack gehen, schnell, schnell, alles durchgetaktet, die Bänder dürfen nie stillstehen, es muss immer weiter produziert werden, die Erde, die Rohstoffe werden abgebaut, die Erde wird völlig entkräftet und ermattet und er wird einfach alles entzogen, Hauptsache der Luxus und diese bourgeoisen Produkte können weiter produziert werden und die Gewinne am Ende des Jahres weiter eingefahren. Es ist Ende des Jahres, die Aktien steigen, weil die Banken wollen das in ihren Büchern stehen, am guten Jahresabschluss. Deshalb habe auch ich investiert in Aktien. Aber das wird zu privat hier, sonst beschuldigt man mich noch, kein richtiger Stalinist zu sein, ne, weil ich Aktien habe. Aber, Herr Robes, lassen Sie mich jetzt noch die letzte Waffe auffahren. Ja, jetzt hake ich ein, als Journalist. Herr Robes, was Sie da gerade erwähnten über das Stalinistsein, das liefert mir die hervorragende Vorlage. Also Sie bezeichnen sich ja als Kommunist, Marxist oder Stalinist. Und was Sie da jetzt, was ich Ihnen einfach nur vor den Latz knallen will, ist, dass Sie da aber Lücken und Mängel und ein gewisses Ungenügen im theoretischen Marxismus erkennen lassen. Beziehungsweise, wenn es darum geht, Theorie und Praxis zusammenzubringen und zusammenzudenken, was Ihnen als Kommunisten doch immer so wichtig ist, nicht wahr? Herr Robes, ist davon nicht immer die Rede in Ihren kommunistischen Seminaren und Parteiabenden? Da heißt es doch immer Theorie und Praxis und bla bla Praxis. Wir haben keine Praxis, heulen diese Leute da. Also hier muss ich kurz eingreifen als Herr Robes. Also das, meine lieben Genossen, es ist richtig, Theorie und Praxis gehört immer zusammen, heißt es da. Ich sage nur, mir ist die Theorie ja auch wichtig und die Praxis wird da oft fetischisiert, habe ich auch das Gefühl, in der DKP. Und man grämt sich dann, oh weh, wir als politische Ortsgruppe haben keine eigentliche Praxis, wir beschäftigen uns nur mit den Texten von Marx. Aber das ist doch auch die Praxis, die zu lesen. Also warum begreifen die Leute das nicht, dass das sogar eine viel wertvollere Praxis ist, als irgendwelche scheiß Flugblätter zu verteilen für irgendwelche scheiß Proletarier, ja sorry, die in der Einkaufsstraße sich tummeln und sowieso nichts begreifen werden. Also sorry, wenn die Leute zu dumm sind, zumindest für heute, um zu begreifen, dann müssen wir eben diejenigen begreifen lehren, die überhaupt ansprechbar sind. Und das sind eben diejenigen, die wir in unseren kommunistischen Zirkeln sowieso schon da haben. Und die sollten wir also erziehen und besser bilden. Und da am besten jeden Monat zumindest ein Seminar veranstalten und nicht diese etlichen Flugblätter volldrucken und das dann als Praxis durchgehen lassen. Ja, das ist unsere tolle Praxis. Einmal kurz hier was hinschmieren, gegen die Bundesregierungen aufzählen, was die Bourgeoisie alles ausgibt für Rüstung. Wow, da schau an, was die sich leisten können an Panzern und Raketen und geil. Aber zu was führt das? Das ist doch scheiße, Leute. Das kann ich euch einfach nur sagen. Das ist keine Praxis. Das ist, Und in diesem Sinne kann man sagen, ja, die Leute, die diese Diskussion in der DKP und auch MLPD natürlich, die möchte ich gar nicht so wirklich ernst nehmen oder verstehen in dem Sinne. Vielleicht sollte ich mich mehr darin einbringen, aber einfach dieses Praxisgewäsch und als ob wir jetzt die Revolution hier aus dem Denken ins Sein heben, indem wir noch ein bisschen Praxis drüber würzen. Oder Althusser schrieb dazu etwas sehr Gutes, was Robert Pfaller auch zitiert. Ne? Ein aus Manchester bezogener Pudding. Da bezieht er sich nämlich auf Friedrich Engels mit seinem Pudding-Argument. Ja, lasst uns das bitte mal kurz hier suchen in... Momentchen. Der Philosoph mag keine Klöße und Kartoffeln. Irgendwie so heißt es da. Jetzt finde ich es doch gerade nicht. Ne? Das ist aber auch ein Kreuz. So, liebe Leute, ja, es tut mir leid, ich konnte das jetzt nicht ausfindig machen, obwohl ich mir sicher war, das ist kürzlich gelesen zu haben. Aber fahren wir fort hier. Die Praxis ist also gar nicht so praktisch. Zumindest, wenn man sie fetischisiert und zum allgegenwärtigen Kriterium erhebt. Und ich möchte nun sagen, dass ich bei der DKP den Eindruck habe, ja, das sind Verwalter, wie ein sehr netter Genosse sagte auf der letzten Sitzung letzte Woche. Die meisten hier sind Verwalter, nur der eine, der ist ein Querkopf, der eben auch kämpferisch ist und mit eigenen Ideen daherkommt. Aber es ist tatsächlich so, ein Verwalten der Revolution, und so wird es aber nicht gehen, mit der Revolution, und da kann man sich entscheiden, wir müssen jetzt keinen Popanz machen und ein Schauspiel der Praxis aufführen, nur damit wir ein gutes Gewissen haben als Kommunisten und sagen können, wir waren doch auf der Straße, wir haben es doch versucht, die Leute zu erreichen. Nee, das ist Schwachsinn, sondern dann müssen wir eben sagen, naja, die Leute sind nicht erreichbar, bleiben wir also für uns und versuchen einfach dadurch zu glänzen, durch die Genialität und Unterhaltsamkeit desjenigen, was wir herstellen. Nicht Flugblätter, um sie so unters Volk zu mischen, sondern eben ja Schriften oder Podcasts, die dann für sich selbst wieder so anziehend sind für die Volksmassen oder Instagram-Kanäle, dass sie nicht widerstehen können und gleichsam in unsere Blase eingesogen werden. So stelle ich mir das einfach vor. Aber kehren wir nun zurück ins Private. Mein lieber Herr Interviewer, ja, Entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbrach. Jetzt kommen Sie doch mal zum Punkt. Was wollten Sie da sagen über die Praxis und die Theorie? Ja, also Herr Robes, dass Sie eben nur ein Theoriehengst sind, Sie sind lahm auf der einen Seite oder jedenfalls hinken da, ne? Das praktische Bein, das ist ganz schön gelähmt. Und ja, so sind Sie jedenfalls kein ernstzunehmender Kommunist, möchte ich Ihnen sagen. Das ist, wissen Sie, wenn Sie immer nur über die Liebe schreiben und sich aber nicht trauen, mal den kleinsten Schritt zu machen und uns darüber hier Mitteilung zu geben, dann sind Sie einfach ein Antidialektiker. Sie haben das nicht begriffen, was eigentlich jeder Kommunist begreifen sollte, dass Theorie und Praxis einem einzigen Zusammenhang angehören und nur zusammen gedacht werden können, dass die Theorie auf eingreifendes Denken zielt, also dass daraus irgendwann Praxis werden soll. Aber Sie ignorieren das ja so nonchalant, Herr Robes, und tun so, als könnten Sie immer weitermachen, über die rosaroten, fleischlichen Dinge schreiben, aber praktisch werden soll das nie. Das soll nie irgendeine Konsequenz für Sie haben. Ne? So schieben Sie das vor sich her, wie diese liberalen Theoretiker vom Schlage Adornos oder Horkheimers, die Sie ja so gern kritisieren, wie es geschehen, wie wir gesehen haben in Ihrem letzten, heute erst publizierten Podcast, Nummer minus 10. Da haben Sie einen recht formidablen Text mit einem Zitat von Adorno und Horkheimer geschrieben. Aber Herr Robes, also Sie sind doch genau so. Sie kommen einfach nicht dahin zur Revolution und Sie verbeißen sich ins ewige Kritisieren und merken gar nicht, wie Sie damit nur diese Gesellschaft oder diesen Zustand, diesen Status quo, diesen innerlichen Privatzustand festigen und jeden Ausweg daraus verbauen und unmöglich machen. Ja? Weil Sie kritisieren alles, Sie sagen, oh weh, ist das schlimm und so müsste es aber gehen, die ideale Liebe und ja. Sie sind also genau wie die liberalen Denker. Sie lassen einfach alles frei laufen und sagen, ach ja, die Freiheit, ja, die ist schlimm. Oder das liberale Leben hier im Westen ist auch nicht das Wahre, aber der Sozialismus, der darf es auch nicht sein. Oder jedenfalls wollen wir nicht dieses Kreuz der Praxis auf uns nehmen und auch versuchen, es den Bolschewiken gleich zu tun und die staatliche Ordnung hier auf eine solide sozialistische Basis zu stellen in Deutschland. Also das ist dieses ewige Kritisieren, das Sie wiederum dann an Adorno und Horkheimer kritisieren, aber Sie merken gar nicht, wie Sie selber genau in die gleiche Falle tappen, Herr Robes, nämlich im Privaten, ja. Sie lieben nicht wirklich, Sie schreiben das alles immer nur auf, Sie leben in diesen Traum- und Fantasiewelten und das sind Fantasiekonstrukte, das ist vielleicht ein ja, Imperialismus, ein Veröffentlichungsimperialismus, wie Marlon Grunja so schön schreibt, den Sie doch bewundern, ne? Sie sollten mal überlegen, ob Sie diesem Imperialismus des Schreibens nicht ein Ende machen, weil, ja, weil Sie damit ja die ganze Welt beherrschen wollen, aber was wollen Sie eigentlich? Sie sind nicht mal mutig genug, diesen einen anderen Menschen, diesen Körper zu beherrschen oder sich beherrschen zu lassen in diesem dialektischen Zusammenspiel der zwei liebenden Körper. Ja, Herr Robes? Gut, ja, damit haben Sie mich jetzt schon intim getroffen, an meinem wunden Punkt. Also wenn wir jetzt so weit sind, wir sind über eine halbe Stunde drin in diesem Interview und Sie haben mich jetzt wirklich, wirklich breit geschlagen. Dann sage ich es Ihnen halt rundheraus, ja. Also gestern war ich zum Beispiel in der Sauna. Das ist doch ein privater Einblick. Und was man da für Einblicke bekommt, diese Körper. Und ich versuche ja immer, die Augen irgendwie einzusetzen, aber es ist nicht so leicht. Und man denkt, ob das überhaupt erlaubt ist. Aber ich brauche das ja auch als Vorbereitung, wie Sie sagen, zur Praxis zu kommen, irgendwann mal jemanden anzusprechen. Aber deshalb muss man ja auch erstmal sich üben und trainieren. Und was man da trainieren kann, naja, zumindest den Blick zu heben, zu wenden, wo auch immer. Und da sind also diese Frauen. Da war ich also gestern. Und das gefällt mir natürlich so. Diese weiblichen Körper vor allem. Aber, mein Gott, ich gerate ganz ausrandet, jetzt, wo ich dran denke. Aber ich sollte eigentlich da keinen Einblick geben. Aber nein. Aber, ja. Wissen Sie, in der Lust ist es doch auch so, dass die Worte extrem stimulieren. Und so stelle ich mir das auch beim Sex vor, dass man sich da Dinge zuflüstert. Und das veredelt doch den Genuss auch noch oder kann ihn erst vielleicht in die richtige Bahn lenken und sogar beherrschen. Und so dachte ich nur, dieses eine Wort, das mir da hängen blieb, nämlich was ich nachlasse bei diesem Soziologen Hans-Peter Dürr, ist das Wort Schamschlitz. Und das hatte ich davor noch nie so gelesen. Schamschlitz, aber es macht so viel Sinn zu sagen, die Vagina, Vulva, aber ja, ja, die ist dieses Organ, aber ist das Organ anatomisch irgendwie bezeichnet, aber worum es geht, wenn wir über kulturelle Nacktheitsverbote und Gebote der Sittlichkeit, des Anstands und so, der Schamhaftigkeit reden, dann geht es vor allem auch darum, diesen Schlitz, ja, und dass der eben nicht sichtbar ist. Und das ist jetzt nicht so die Frage der Vulva, wenn eben der obere Teil der Vulva zum Beispiel noch sichtbar wäre und der untere aber nicht mit dem, wo der Schlitz anfängt, dann wäre das ja eigentlich auch gar nicht so peinlich oder schambeladen. Aber sollte einem das überhaupt peinlich sein? Nein, natürlich nicht. Aber wir sollten jetzt nicht deshalb die Worte ändern. Das ist eben der Fehler, den da einige junge Liberale machen, die ich eben kenne, aus meinem privaten Umfeld. Die sagen dann, man sollte ein Wort wie Schambereich gar nicht benutzen, weil darin steckt ja die Scham. Die Scham, und das kann ja wohl nicht sein, dass du dich schämen musst für das ist doch das Natürlichste. Ja, mag ja sein, aber es steckt doch auch was drin. Scham ist doch auch was Erotisches, und insofern, wer die Scham wegnehmen will, der will auch die Erotik, der will die Lust uns wegnehmen. Und das ist das Perfide daran. Diese Leute, die sind sich darüber gar nicht im Klaren, was sie da eigentlich für asketische, moralinsaure Ziele verfolgen. Sie wollen den Leuten auch noch das nehmen, diese Scham, was vielleicht die letzte verbliebene Lust ist heute, wo man nicht mehr so viel realen Sex hat. Ja, also jedenfalls Schamschlitz und Scham, ja, wie hieß das, wogegen sich diese anderen empörten? Schamlippen, natürlich die Vulvalippen. Also man sollte auch nicht Schamlippen sagen, weil es, ja, weil angeblich ein das so konditionieren würde zum Schämen. Aber ich finde allein schon diese Vorstellung abstrus, dass, weil etwas Scham Bereich oder Schamlippen heißt, dass man sich deshalb dafür schämen würde. Nee, es ist halt einfach nur dieses Wort, und zufällig gibt es da eine Übereinstimmung Scham und Scham. Aber ich denke doch in dem Moment, wo ich an Schamlippen denke, gar nicht an Scham. Oder, aber es ist ganz komisch. Also wer stellt überhaupt diesen Connex, dieses Verbindungsglied her? Es ist ein Glied, ja, das dazwischen ist. Aber egal, also lassen wir das nun hinter uns. Ich wollte nur sagen, das mit dem Schamschlitz habe ich da gelesen bei Dürr, dass das ihm wichtig ist, irgendwie den zu verdecken. Er analysiert so die Kultur des Mittelalters, der Antike und der Neuzeit und wie wir eben immer offener wurden laut seiner These, immer mehr zeigen konnten, bis hin heute zum Nudismus oder dem getrennt geschlechtlichen oder gemeinschaftlichen Saunabesuch zwischen Männern und Frauen. Aber zum Beispiel beim Penis las ich dann, oder sah ich auch Bilder bei Hans-Peter in seinem Buch Nacktheit und Scham. Das sogenannte wilde oder primitive Völker, dass sie auch relativ nackt herumliefen, aber dann den Penis zum Beispiel hochbanden unter den Gürtel. Und was da das Schambehaftete ist, ist eben die Eichel, die entblößt zu sehen, das wäre schamvoll. Und solange man den Penis nur so sieht und mit der Haut, die Vorhaut da drüber gezogen und da irgendwie unter so ein Gürtel geklemmt, den sie um den Bauch herumschneiden, so weit ist alles in Ordnung. Und das ist nicht weiter Scham. Den Penis und den Hodensack zu sehen, sondern schamvoll würde es erst werden, wenn die Eichel entblößt wird. Und das wird eben dadurch verhindert, durch diese Schnur, die sich diese Leute um den Bauch binden. Und das fand ich ein sehr schönes Bild auch. Da gibt es einige Bilder drin, auch erotische in diesem Buch Nacktheit und Scham. Und da bin ich dabei, mich noch viel weiter hinein zu vergraben in dieses Buch oder in die Nachfolgebücher. Er hat sehr viele Studien zu diesen Themen gemacht, dieser Wissenschaftler Hans-Peter Dürr. Also. Und das fiel mir jetzt gerade nur ein, ich weiß nicht warum, wegen dem Schamschlitz, ja, weil ich daran gestern wiederum dachte. Und das Besondere an gestern war also, dass ich zum ersten Mal in über 10 Jahren Kontaktlinsen einsetzte. Weil früher hatte ich das mal, ich weiß nicht, Warum? Aus ästhetischen Gründen. Ja, damals wollte ich schön erscheinen. Das war in der Schulzeit noch, in der Oberstufe. Schön erscheinen für die Mädchen, auch wenn ich mich nicht traute. Und ich traute, jemanden anzusprechen. Aber dann war ich eben schön, ja. Und danach trug ich wieder eine Brille und dachte so, ja, wozu? Das ist doch zu viel Aufwand hier, Kontaktlinsen. Und dann, in letzter Zeit, ging ich aber gehäuft in die Sauna zum Saunieren und dachte, es wäre doch schön, diese Leute wirklich so zu sehen und nicht immer meine Brille abzulegen, wenn ich dann reingehe, weil dann sehe ich ja fast nichts mehr. Auf ja, so 3, 4 Meter Entfernung sehe ich dann nur noch Umriss, und das ist dann, ist immer noch erotisch, ja, wenn da so eine Person vor dir sitzt oder schräg gegenüber und nicht so weit entfernt, so 2, 3 Meter, dann lässt sich doch noch was wahrnehmen, selbst ohne Brille. Aber das ist nicht das Wahre, und deshalb wollte ich das. Und gestern habe ich es getan, endlich realisiert. Und yes, so lange Jahre habe ich gewartet. Und ja, also. Herr Robes, schön und gut. Das mag ja sein, dass Sie da gestern einen Schritt gegangen sind im Verhältnis zu Ihrer sonstigen Hemmung und Zurückgezogenheit. Aber das ist noch nicht das Wahre. Wir wollen jetzt wissen, individuell, auf wen genau richtet sich denn Ihr Begehren, Ihre Lust da. Also, wenn Sie in der Sauna, da sehen Sie ja sicher viele Frauen und so, aber ja, die sehen Sie ja danach nicht wieder. Oder Sie haben doch sicher andere, in die Sie sich verguckt haben oder irgendwo. Das fällt Ihnen ja sehr leicht, sich da in jemanden zu vergucken oder zu verschießen oder ja, wie Sie das immer beschreiben im Podcast. Und das würden wir jetzt einfach gerne in Erfahrung bringen. Wer ist denn die Glückliche, oder was ist denn da, wer genau, wo haben Sie sie getroffen und was stellen Sie sich genau vor, oder wie ist das nochmal, was Sie, was diese Liebe, die Sie da entspinnen, wenn auch wahrscheinlich nur im Geistigen bislang. Wie ist das alles beschaffen, und können Sie uns da einen Einblick geben? Ja, also ich glaube, in der Sauna kann man durchaus Leute kennenlernen. Ich war jetzt ein paar Mal dort die letzten Wochen, weil ich so viel frei habe. Und gestern zum Beispiel hat mich ein Mann dann danach gefragt, ob er mich noch mitnehmen kann. Und ich sagte, nee, ich gehe zur S-Bahn, aber wow. Vielen Dank für die nette Geste. Ich war nur ein bisschen überrascht, konnte mich gar nicht richtig bedanken, weil er hielt dann einfach an mit dem Auto da mitten auf der Straße, als ich da schon zur S-Bahn ging. Aber okay, wow, der Mann, der hatte mich wohl gesehen in der Sauna. Und aber auch schon letztes Mal saß ich da noch schön zusammen, gemütlich, auf solchen Stühlen, wo man rausgeht aus dem Saunabereich, und dann, ja, setzte sich dann eine andere Gruppe dazu, und dann gingen aber die 2 Freunde, und ein einzelner Mann blieb zurück, drehte sich noch eine Zigarette oder sogar einen Joint, ich weiß gar nicht, was das war. Aber der sprach mich dann auch an und sagte, ja, wo musst du noch hin? Und da dachte ich, wow, bei der Sauna, da entsteht schon so ein Vertrautheitsgefühl. Und das eine Mal möchte ich aber jetzt doch sagen, da war es schon so. Die eine Frau habe ich gesehen. Aber es gibt ja viele. Reden wir nicht über dieses Einzelne. Also in der Sauna, da gibt es ja viele Momente, wo man so einen nackten Rücken sieht, was eben sehr entzückend ist. Rücken entzücken, ja. Und aber alles Mögliche, Hals- und Schenkelpartien, und was man da so sieht und so entzückt. Und ich bin ja auch eher recht jung, ne? Da bin ich einer der attraktivsten, zumindest objektiv gesehen, einfach durch meine Jugend, denke ich mir dann, wow. Ich will ja, ich würde es ja eigentlich mehr genießen, ich würde ja eigentlich auch gerne mehr untertauchen können, ne? Einfach gleich sein wie alle anderen und deshalb auch immer die Jüngeren sanieren, aber das ist halt nicht so demografische Situation hier in Deutschland, ne? Das ist bekannt. Aber okay, es gibt ja trotzdem auch Jüngere oder zumindest. Ja, Mittelalter, die sind ja auch doch recht attraktiv, stelle ich dann immer fest. Aber man kann es gar nicht so richtig feststellen, was ist dieser eigentliche Wert des Sexuellen, sondern man sieht immer nur so ein Partialbruchstück, ein Partialobjekt, wie Lacan sagt. Partialbruchstück, und da sieht man diesen Rücken und wie der definiert ist durch die Muskeln und Sehnen, oder sieht diese Arme und denkt sich, also diese Person, die ist das passende Gegenstück zu mir, oder jedenfalls sich anzuschmiegen an die, das wäre ja der Himmel, und das wäre wie ein Puzzlestück zum anderen, und da würde was, das würde zusammenwachsen, was zusammengehört, ja. Und mit diesen pseudopolitischen Worten lassen wir es doch einfach mal zusammenwachsen für heute, ja. Im Übrigen sagte das ja Willy Brandt, glaube ich, über die deutsche Einheit. Dann zeigt sich eben auch seine sein eigentlicher reaktionärer Standpunkt, den er natürlich schon immer innehatte als Vertreter der deutschen Sozialbourgeoisie oder Sozialdemokratie. Aber ja, da wächst zusammen, also die Unterwerfung der DDR feiert er mit diesen Worten. Lass mich das nochmal kurz nachschauen, ob das wirklich Willy Brandt war, aber ich glaube schon. Genau, Willy Brandt. Jeder in Deutschland kennt dieses Zitat Willy Brandts, lese ich hier auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Ja, als ob jeder das wirklich kennt. Ne? Was ist mit den Eingewanderten, die gerade erst hier hergeflüchtet kommen, als ob die dann gleich hier, vielleicht lernt man das im Deutschkurs, ne? dass ihr jetzt auch mit Deutschland verwachsen sollt und so. Und im Übrigen las ich da eine Geschichte von Lucian von Samosata, altertümlichen römischen Schriftsteller, und er schreibt eine fantastische Geschichte über eine große Reise übers Meer und durch die Lüfte sogar. Das ist eine Art Luftschiff. Naja, ihr Schiff wird in die Lüfte gehoben und herumgewirbelt. Yay, ich habe hier diesen Text gefunden. Lassen Sie mich, verehrter Journalist, das mal kurz zitieren, damit Sie in Ihrer geistlosen Profession, in die Sie die Weltenläufe gespült haben, auch mal was mitbekommen von den geistigen Werken der Menschheit und des Altertums und da nicht immer nur alles aufschreiben müssen, was eben ja so das alberne politische Gewäsch des Tages darstellt. Also das hier ist Lucian von Samosata. Ich habe hier sein Buch vor mir, sämtliche Werke. Und hier die wahre Geschichte, wahren Geschichten. Übrigens auf Audible erhältlich. Moment mal, wo war ich hier nochmal? Ah ja, der wahren Geschichte, erstes Buch. Also das hatte ich auch als Hörbuch auf Audible, gehört diesen Teil seines Werkes. Aber es ist sehr umfangreich hier. Dieses Buch hat 1000 Seiten. Wow. Verrückt. Also gut. Dann lese ich einfach mal rein in den Text. Seite 570. Es geht um dieses Verwachsen und ja, Zusammenwachsen. Nachdem wir hierauf den Fluss an einer Stelle, wo er sehr seicht war, durchwatet hatten, stießen wir auf eine wunderbare Art von Reben. Von unten auf nämlich war jeder Stock grünes und knotiges Rebholz. Von oben hingegen waren es Frauenzimmer, die bis zum Gürtel herab alles, was sich gebührt, in der größten Vollkommenheit hatten. Ungefähr so, wie man bei uns die Daphne malt, wenn sie in Apollos Umarmung zum Baume wird. Also die sind jetzt irgendwie einerseits Reben. Diese Daphne ist, verwandelt sich in einen Baum. Das ist den Römern irgendwie bekannt aus ihrer eigenen Kultur. Aber Lucian erzählt von der Reise, die ihn dahin führte. Diese Frauen, die waren Reben. Aber wo nochmal? Also bis zum Gürtel. Also, so wie ich das sehe. Ah, genau. Von unten ist es Rebholz. Da ist es wie ein Weinstock oder Rebstock. Aber oben ist es eine richtige Frau mit ihren Brüsten und ihrem Bauch und allem eben, was dazugehört. Und so sind diese Pflanzenmenschen dort beschaffen. Aber weiter im Text. Ihre Finger liefen in Schößlinge aus, die voller Trauben hingen. Auch waren ihre Köpfe statt der Haare mit Ranken, Blättern und Trauben bewachsen. Diese Damen kamen auf uns zu, gaben uns freundlich die Hände und grüßten uns, einige in lydischer, andere in indianischer, die meisten aber in griechischer Sprache. Sie küssten uns auch auf den Mund, aber wer geküsst wurde, war auf der Stelle berauscht und taumelte. Nur ihre Früchte zu lesen, wollten sie uns nicht gestatten und schrien vor Schmerz laut auf, wenn wir ihnen etwa eine Traube abbrachen. Einige von ihnen kam sogar die Lust an, sich mit uns zu begatten, aber ein paar von meinen Gefährten, die ihnen zu Willen waren, mussten ihre Lüsternheit teuer bezahlen, denn sie konnten sich nicht wieder losmachen, sondern wuchsen dergestalt mit ihnen zusammen, dass sie zu einem einzigen Stocke mit gemeinschaftlichen Wurzeln wurden. Ihre Finger verwandelten sich in Rebschoße, voll durcheinander geschlungener Ranken, und fingen bereits an, Augen zu gewinnen und Früchte zu versprechen. Wir überließen sie ihrem Schicksal und eilten, was wir konnten, unserem Schiffe zu, wo wir unseren zurückgelassenen Kameraden alles erzählten. Aber ja, also das war hier dieser Abschnitt, aber wow, jetzt beim Lesen, da überkommt mich auch ein Verdruss, weil diese Übersetzung nicht so gut war, wie die ich da gehört hatte auf Audible. Da war nämlich die Rede davon, dass diese Rebfrauen Geschlechtsverkehr begehrten. Einige von ihnen begehrten auch Geschlechtsverkehr mit uns. Aber zwei unserer Genossen oder so, die mussten ihre Lüsternheit teuer bezahlen. Und das fand ich einfach sehr viel passender als jetzt, was da gerade kam im Text. Was war das nochmal? Irgendwas mit Begatten. Aber nein, sie begehrten Geschlechtsverkehr mit uns. Und einige Kameraden kamen diesem Begehren eben nach, aber mussten teuer dafür bezahlen. Und gut, ich denke, hiermit alles preisgegeben und mich ausgeliefert zu haben. Also ich kann auch nicht mehr sagen im Moment. Was erwartet ihr denn noch, liebes Publikum? Nun, Herr Rubis, was das Publikum erwartet? Das Publikum möchte erlöst werden von seinem eigenen Unheil und seinem eigenen Verdruss in seinem entfremdeten Leben. Also wie können Sie das, was können Sie dem Publikum da noch auf den Weg geben jetzt zum Schluss? Naja, liebes Publikum, dass halt alles wirklich so schlimm ist und schlimm steht und wow, man wünscht sich nur so zu verwachsen wie ein Rebstock mit dem anderen und sich zu verschlingen und verknoten und so nur einfach verschlungen und verknotet zu existieren. Und das ist aber so schwer scheinbar, dahin zu kommen. Und selbst wenn man dahin kommt, verbaut man es sich wieder. Oder man prokrastiniert, sodass man sowieso nie dahin kommt. Aber jedenfalls, es ist eine Krux. Und ich sag euch, wisst ihr Leute, also nehmt es nicht so tragisch alles mit dem Sex. Ja? Der Sex ist sowieso auch nicht das Schönste, was man erleben kann, sondern das Politische. Und hier gilt es, Werke zu konstruieren, die noch keine Gesellschaft erschaffen hat. Und das können wir erbauen im Sozialismus und das ist viel schöner als das Sexuelle und Erotische, weil diese Schornsteine von Daimler, die ich hier immer sehe im Umland von Stuttgart, die sind für mich auch so Ausdruck des höchsten wollüstigen Genusses. Also das zu sehen, wow, wie schön ist das, dieses Fanal der Industrie. Und das ist ein Augengenuss, so wie wenn man eine nackte Person sieht oder nur den Rücken, die Hinterseite und diese Schenkel und sich einfach so vorkommt, wie wenn man da reinpasst und dieses Puzzleteil. Und so sind wir ja alle Arbeiter, die da eben passen zu dieser Fabrik, aber sie müssen in unser aller Hände überführt werden, damit wir alle Eigentümer sind, eben wie in den volkseigenen Betrieben der DDR oder eben mehr anders organisiert, strukturiert, aber jedenfalls mit kommunistischem Impetus geleitet werden sollte, diese Vergesellschaftung, wie ja heute auch noch in China. Auch wenn, ja, da der Sozialismus sicherlich noch im Anfangsstadium ist und noch lange nicht zu Ende aufgebaut. Und so muss es einfach sein. Wir müssen dieses System also umwerfen, um auch richtig genießen und an diese Erotik rankommen zu können. Und das ist ja nur mein Begehren. Was anderes will ich doch gar nicht. Ja, sorry, Sex und so. Das ist auch gar nicht so. Vielleicht das Publikum kann das nicht glauben, dass ich da auch gar nicht so wild drauf bin und so nach all meinen Schriften. Ne? Da reiben sie sich die Augen und sagen, hä, ich verstehe es ja, ich verstehe es so gut, man will was wissen über diese privaten Geschichten. Aber wie interessant ist das letztlich wirklich? Also ist das wirklich so individuell oder ist nicht das eigentlich Interessante, das Überindividuelle, das Universalistische eben, das, was wir im Politischen erkämpfen können als Beute, die uns dann allen gleichsam zusteht und an der wir uns alle laben können in einem Festmahl oder einer Orgie eben. Ja? Und das sind diese Fabriken. Man muss das oft sagen, diese Unternehmen, die dürfen nicht in privater Hand bleiben. Und so auch wir Menschen im Sex, ja gut, später, wenn die Gesellschaft umgestaltet ist, können wir vielleicht wieder dahin kommen, uns zu lieben und Sex zu haben und dann wird es auch wieder mehr Spaß machen. Aber für heute ist doch nur so, was wollte ich sagen, oh Gott. Ist doch trotzdem so, ja, man kann es ja mal probieren mit der Liebe. Und schon mal die kommende Teilung der Güter vorauszeichnen, vorausleben, sozusagen durch die Polyamorie, durch denen die Bekräftigung, dass man mehrere Personen lieben kann. Und weil auch da es eben so sein muss, dass die Schönheit nicht in einzelnen Händen bleibt und diese Schönheit der Industrieschornsteine, die man da in Untertürkheim zum Beispiel sehen kann, wenn man über die Neckarbrücke geht und wunderbar dieses Wellenspiel des Neckars da sieht und dann erheben sich dahinter die Türme, die Schornsteine, die industrielle Potenz und Kraft und Virilität und den Erzeugungsreichtum, dieser heiligen Hallen dort eben, wo produziert wird, darstellen oder verkörpern. Und das ist ein Symbolbild. Und ja, also das muss in öffentlich, in gemeinschaftlich, in unsere aller Hände übergehen, aber genauso im Sex und der Liebe, das kann man heute also schon mal erleben, wenn man sich traut. Mit der Polyamorie meine ich, also dass ein Körper, auch mein Körper, kann doch nicht einer Person gehören. Und klar, sollte mal eine Zeit lang nur der einen gehören, damit man sich wirklich aufeinander einstimmen und sich einspielen kann. Im Sex gibt es ja auch viel zu lernen, was man erstmal so praktizieren muss. Na, die Praxis, da kommt sie doch wieder hervor. Und aber ja, warum das für alle Zeiten so sein sollte, dass nur die eine Person ist, das erschließt sich mir nicht. Und das ist inhärent eine bourgeoise, also reaktionäre Denkweise, wer so denkt. Das möchte ich nur noch mal ganz festhalten hier am Ende. Ja, das ist genauso, wie wenn ihr sagt, diese Daimler-Fabriken, die sollen weiter den Aktionären gehören. Und das ist alles privatwirtschaftlich organisiert. Das muss alles so sein. Und das ist wie das Amen in der Kirche, das ist einfach unser liberales Glaubensbekenntnis. Wir alle können doch Eigentümer werden. Und das ist die Ordnung der Dinge, die kosmische Ordnung, die weiterhin Bestand haben muss. Das Privateigentum, jeder könnte eine Firma gründen oder in Aktien investieren und dadurch reich werden. Und immerhin ist es möglich. Und ja, lieber, das ist aber leider ganz falsch, muss ich euch hier sagen. Das ist nicht tragfähig. Das müssen wir demnächst dann überwinden, diese Form des Eigentums und Produzieren, gesellschaftlichen Produzierens. Und aber wir können es in der Liebe ja schon mal ganz privat überwinden. Dazu brauchst du nicht die große Revolution und die 1000 Hände, die anpacken, sondern es reicht ja schon, wenn 4 Hände aneinander anpacken. Das ist ja auch schon aufregend genug, um mal das Gefühl, da die ganze Welt in Händen zu halten und begriffen zu haben praktisch. Und das ist, glaube ich, das eigentlich Aufregende. Also für heute, was uns ja nun mal einen Vorgeschmack liefern kann auf die eigentliche Aufregung und Lust der Revolution. Aber ich sage ganz klar, die Revolution ist die eigentliche Aufregung und der Aufbau der neuen Gesellschaft ist das eigentlich Lustvolle, worüber gar nichts anderes stehen kann. Ja. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden und sagen, wow, ich habe mich ja ganz gut geschlagen und aus der Affäre gezogen. Jetzt ist schon eine Stunde rum und ich habe mich einfach rausgeschlängelt, aus der Affäre gezogen. Ihr habt nichts mitbekommen, Leute, über diese privaten Sachen, die am Laufen sind. Ja, da will ich doch noch am Ende eine kleine Bemerkung machen, einen Hinweis geben oder jedenfalls sagen, dass die Angelegenheiten meines Herzens, die sind ja halt Angelegenheiten, aber die sind jedenfalls im Prozess. Und solange es im Prozess ist, niemand weiß, was ist zu langsam, zu schnell, solange bin ich ja ganz zufrieden und kann einfach nur sagen, wow, mir geht's so gut, wie, ja, also ich schwebe, aber ich hoffe, euch geht's auch so gut und möchte da nur sagen, dass ich einfach euphorisch bin. Aber ihr wisst ja. Ne? Und damit auch gut. Ja, ciao, ciao. Auf Wiederhören. Hier bei Tischlein deck dich.